Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Wir haben viel vor im heutigen Fazit. Ich zäume das Pferd mal von hinten auf, denn am Schluss der Sendung schauen wir auf das Finale des European Song Contests in Basel. Vielleicht zeichnen sich dann ja schon Sieger ab, die Show läuft. Wir schauen auf neue Filme von Christian Petzold und Richard Linklater beim Filmfestival in Cannes und sind bei einer neuen Performance-Installation des Kollektivs Signa bei den Wiener Festwochen. Doch zunächst erinnern wir an die große Burgtheaterschauspielerin Elisabeth Orth. Sie ist heute mit 89 Jahren gestorben. Ich habe sie mal nach der Kunst des guten Sprechens gefragt. Was ist dabei das A und O?
Der Atem und sich nicht verführen lassen von modischen. Ach, das ist nicht so wichtig, das muss man nicht so deutlich verstehen. Ach, sprich einfach so, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Diese ganzen Texte sind für mich, halten zu Gnaden einfach lächerlich, weil sie genau das nicht entstehen lassen, was man Sprechkultur nennt. Und wer sollte es denn weitertragen, die Kultur des Sprechens, wenn nicht die Schauspieler?
Gleich würdigen wir Elisabeth Orth mit der ehemaligen Burgtheaterintendantin Karin Bergmann. Am Abend erreichte uns die Nachricht, dass die österreichische Schauspielerin Elisabeth Orth mit 89 Jahren gestorben ist. Fast 60 Jahre lang war das Wiener Burgtheater ihr Lebensmittelpunkt. Sie selbst sprach von ihrem Fantasiehafen. Immer wieder hat sie sich begeistert und anerkennend auf junge zeitgenössische Theaterautoren eingelassen. Und zugleich sind Kleist, Lessing und Horvath ihre großen Lebensautoren geblieben.
Liebe, Tod, Vermächtnis, Elend, Heilung, Gott glauben oder nicht, das ist etwas, was mir an diesen genannten Autoren mich immer fasziniert hat und mir immer wieder neue Räume aufmacht. Und das ist ja das Schöne bei dem Beruf, dass es eigentlich nie aufhört. Wenn man genug Neugier behält, erlebt man viele Leben. Das ist ein Geschenk.
Und Elisabeth Orth hat sehr viele Leben auf der Bühne geschenkt bekommen, beziehungsweise uns geschenkt. Sie wurde zweimal mit dem Nestroy-Theaterpreis ausgezeichnet als beste Schauspielerin und zuletzt 2022 für ihr Lebenswerk. Karin Bergmann war von 2014 bis 2019 künstlerische Direktorin des Wiener Burgtheaters. Sie hat Elisabeth Orth dort den Titel der Doyenne gegeben und hat auch die Laudatio beim Nestroy-Theaterpreis gehalten. Guten Abend, Frau Bergmann.
Guten Abend.
Warum haben Sie Elisabeth Orth damals zur Doyenne ernannt?
Zuallererst ein Jahr zuvor habe ich sie unmittelbar nach meinem Antritt als Direktorin zum Ehrenmitglied des Burgtheaters ernannt. Der Titel Doyenne ist ja sozusagen ein ganz singulärer, den gibt es also für eine Männerfigur und eine Frau am Haus. Also Michael Heldau ist noch der Doyen, Elisabeth war es jetzt die letzten Jahre. Das ist ein Titel quasi, den man erhält als jemand Dienstältester, der das Haus nach außen vertritt und der sich um Belange des Ensembles kümmert. Aber Ehrenmitglied ist jemand, der quasi durch sozusagen herausragende Leistungen und künstlerische Verdienste für das Haus zu einem solchen ernannt wird. Und das war meine erste Tat, wenige Wochen, nachdem ich Direktorin geworden bin. Und Elisabeth Orth ist einfach eine so großartige Künstlerin für mich gewesen, mit einem sozusagen universellen Können, mit einem Ethos und mit einer Wahrhaftigkeit, dass mir das ein Anliegen war, das schnell zu tun.
Was war Ihr intensivstes Theatererlebnis mit Elisabeth Orth auf der Bühne?
Das ist natürlich nach so vielen Jahren ganz schwer, aber das wirklich Einzigartige an Elisabeth war, dass sie sozusagen so ein unglaublich breites Rollenspektrum hatte. Sie konnte von der ganz großen Tragödie. Und da fällt mir sozusagen als erstes ein, als noch niemand das Wort Gendern kannte, nämlich vor über 20 Jahren hat sie den Großinquisitor in Schillers Don Carlos gespielt. Und das war einfach eine unglaubliche Rollengestaltung, die die einen tief beeindruckt hat. Und gleichzeitig war sie aber auch jemand, die erstaunlicherweise ein wahnsinniges Komödiantentum und eine Anarchie auf der Bühne entwickeln konnte. Da fällt mir ein, damit waren wir auch beim Theatertreffen in Andrea Brebs Inszenierung von Okay, es ist das Ende vom Anfang. Da hat sie die Lissy Beryl gespielt und hat irgendwie gesungen, getanzt und war ja so, wie man sie sonst gar nicht erlebt.
Mhm. Elisabeth Orth stammte ja aus einer berühmten Schauspielerfamilie, also die Mutter Paula Wessely, der Vater Attila Hörbiger, der Onkel Paul Hörbiger, die Schwestern Maresa und Christiane Hörbiger. Sie war mit dem Schauspieler Otto Obonja verheiratet und auch ihr Sohn Cornelius Obonja ist Schauspieler geworden. Außerdem war sie lange mit der Regisseurin Andrea Breth liiert. Aber anscheinend hatte sie sich ja aus all diesen Verbindungen als Schauspielerin wirklich emanzipiert, oder?
Absolut. Also natürlich hat Elisabeth Orth sozusagen alles aufgegriffen oder aufgesaugt, was ihr sozusagen natürlich, je nachdem, was ihr über die Gene mitgegeben wurde, von dieser wirklich außergewöhnlich begabten Familie, sage ich jetzt einfach mal nur, ohne es weiter zu vertiefen. Aber, und sie hat mit so großartigen Künstlern gearbeitet. Andrea Breth haben sie schon genannt. Aber sie hat natürlich ihre Regisseure, ihre Regisseurinnen, mit denen sie in den ganzen Jahrzehnten gearbeitet hat. Das war das Who is Who der deutschsprachigen Theaterszene. Und das waren so unterschiedliche Leute wie Peter Zadek, wie George Tabori, wie Achim Freier. Sie war einfach neugierig auf alles und sie hat sich auf alles eingelassen, von dem sie überzeugt war, dass es irgendwie Qualität hatte. Und das hat sie ausgezeichnet.
Elisabeth Orth hat sich intensiv auch mit Österreichs später Aufarbeitung der NS-Zeit auseinandergesetzt. Sie hat sich neuem Antisemitismus öffentlich entgegengestellt. Ja. Wie wichtig war das in ihrem Leben, auf und hinter der Bühne Haltung zu zeigen?
Das war für sie eigentlich, ich nenne es mal, das hatte sie verinnerlicht, weil sie natürlich diese Geschichte der Familie, das sozusagen hat sie ja immer mitgetragen und das hat sie auch beschäftigt, darüber hat sie oft und viel geredet und das ist natürlich auch vielmals in die Arbeit eingeflossen, Gespräche darüber und sie selbst ist jemand gewesen, die von Anfang an, also gegen Ausländerfeindlichkeit, gegen Antisemitismus, gegen jegliche Art von irgendwie Kleingeistigkeit, von sozusagen Bigotterie. Das hat sie gehasst und dafür ist sie immer aufgestanden und hat sehr schnell auch sehr laut den Mund aufgemacht. Und das hat auch dazu geführt, dass sie im Ensemble und dann natürlich auch außerhalb des Hauses jemand war, deren Stimme nicht nur Gewicht hatte, sondern die sehr fundiert und sehr, auch dann natürlich wortgewaltig zu diesen Themen Stellung genommen hat. Und sie hatte immer irgendwie, sozusagen, sie hat immer Verantwortung übernommen für alles. Und das hat sie ausgezeichnet.
Durch was wird sie auch für folgende Schauspielerinnen, Generationen wichtig bleiben?
Zum einen glaube ich wirklich die Ernsthaftigkeit, mit der sie diesen Beruf ausgeübt hat, auch die Kühnheit, das finde ich ganz wichtig, bis dahingehend, was wir zu Beginn des heutigen Beitrags gehört hat, dass sie wusste, sozusagen die Basis der Arbeit ist die Sprache. Sie hat das Dichterwort ernst genommen. Sie ist einfach jemand, die einen unglaublichen Bogen geschlagen hat, von dem, was das Fundament der Arbeit ist, bis hin zu den Visionen, die man haben muss.
Karin Bergmann, ehemalige Intendantin des Wiener Burgtheaters, zum Tod der heute verstorbenen Schauspielerin Elisabeth Orth. Doyenne, das ist am Burgtheater ein Titel auf Lebenszeit, der nun neu vergeben werden muss. Frau Bergmann, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Vielen Dank. Danke. Wiederhören.
Und wir bleiben in Wien und beim Theater. Das dänisch-österreichische Künstlerpaar Signer und Arthur Köstler gelingt es mit dem Performance-Kollektiv Signer seit über 20 Jahren, das Publikum aus der Komfortzone zu holen. Das sollte man wissen, wenn man sich auf die stunden- oder tagelangen Projekte einlässt und dabei nicht nur die Performer, sondern vor allem sich selbst erlebt. Zur Vorbereitung ihres neuen Projekts für die Wiener Festwochen ist Signer schon vor über 2 Monaten in das ehemalige teilentkernte ORF-Funkhaus eingezogen. Zum Arbeiten, zum Proben, aber auch zum Essen, Trinken und wohl auch Schlafen. Zum Leben also. Denn das geht in diesem Projekt wohl dem Ende zu. Das letzte Jahr heißt diese Produktion. Und es geht genau darum, die Simulation einer Zeitreise an das Ende des eigenen Lebens. Signer Köstler.
Wir laden Publikum ein auf eine Zeitreise ins eigene letzte Jahr und vielleicht in das letzte Jahr überhaupt. Wenn die sozialen Strukturen unserer Gesellschaft zerfallen und wir hilflos und verwirrt am Ende unseres Lebens stehen, gibt es dann doch noch jemand, der uns liebt? Ist es dann noch möglich?
Das letzte Jahr, Fazitkritiker Michael Lages, war einer der 60 Zuschauer, die bei dieser Uraufführung dabei sein konnten. Guten Abend, Herr Lages.
Hallo, schönen guten Abend.
Das Prozedere ist wie fast immer bei Signer so, dass das Publikum sich erstmal umziehen muss. Eigene Kleidung, Taschen, Handys werden abgegeben und dann geht's in mehreren Kleingruppen rein ins Haus. Sind die Räume des ehemaligen Wiener Funkhauses erkennbar als, weiß ich nicht, Pflegeheim, Krankenhaus oder ist das ein nicht näher definierter Unort?
Doch, das ist schon ziemlich klar. Wir befinden uns in Pflegestationen, wir befinden uns im Krankenhaus, wir befinden uns in Abschiedszimmern, also in diesem Krankenhaus, in dieser Pflegestation ist immer klar, es geht aufs Ende zu und irgendwann werden wir an den Punkt kommen, wir alle, jeder von uns, dass wir von uns Abschied nehmen müssen. Und dass wir uns vorher umziehen, ist sozusagen immer die Voraussetzung, dass man möglichst viel von sich selbst hergibt. Und am besten müsste man nackt spielen, sozusagen befreit von allem. Tatsächlich kriegt man aber sozusagen so, ja, nicht Anstaltskleidung, aber zumindest Krankenhauskleidung verpasst und zieht dann tatsächlich mit den Pflegerinnen, mit den Ärztinnen, mit den Aufsichtspersonal der Firma, die diese Simulation zeigt, ziehen wir durch diese Räume über mehrere Etagen im alten ORF-Funkhaus, das ich noch ganz gut kenne und eben ganz traurig bin, dass da die ganzen Studios raus sind. Das sind jetzt Behandlungszimmer.
Ausgangspunkt für das Projekt war wohl der Tod von Arthur Köstlers Eltern. Er hat das Sterben seines Vaters und zuletzt auch seiner Mutter begleitet, hat alle Menschen aus dem Umfeld dabei genau beobachtet. Was für Rollen, was für Situationen hat er und Signer Köstler daraus für das Signer-Kollektiv entwickelt?
Na, ich glaube, vor allen Dingen haben sie daraus entwickelt eine Situation, in der das Ende so absehbar wird. Also es wird jetzt sozusagen nicht dekorativ gestorben, sondern es wird die Ahnung vermittelt, dass das passiert, und zwar in absehbarer Zeit. Und dass man sich auf dem Weg dahin, dass wir uns auf dem Weg dahin A, erinnern müssen oder sollen an Momente, die wichtig waren im Leben, Momente, die wir gerne vergessen würden. Es ist relativ häufig davon die Rede, wie gut es uns gerade geht und wie wir auf der Skala des Wohlfühlens irgendwie zu Hause sind. Wir werden auch immer wieder plötzlich an den Moment gebracht, wo wir meinen, wir hätten tatsächlich was vergessen. Also mir ist zum Beispiel eine Tochter begegnet, also meiner Figur, die hieß Kranz, der ist eine Tochter begegnet, von der ich gar nichts wusste natürlich, auch nicht, dass sie mir begegnen wird. Und immer wieder kommen wir an den Punkt, wo wir zugeben müssen, wir haben was vergessen, weil es uns vorgespielt wird, als wäre es unser Alltag gewesen. Das ist wirklich extrem wirkungsvoll, dass wir selbst, und deswegen ist diese Arbeit, glaube ich, noch intensiver als die meisten, die ich bisher gesehen habe, weil wir immer wieder an diesen Punkt geworfen werden, dass wir uns selber eingestehen müssen, wir haben Dinge vergessen, viele Dinge vergessen, die alle wichtig waren.
Aber wir werden auch dies oder jenes erinnern, was wir vielleicht gar nicht erinnern wollen. Jede Zuschauerin, jeder Zuschauer erlebt auf diesem Parkour also etwas anderes, etwas Eigenes und Ziel ist ja, dass die Zuschauer offen und ehrlich mitgehen. Kann man sich denn dem überhaupt entziehen mit professioneller Kritikerdistanz? Also Sie können sich ja nicht alles hier oder wollen sich ja nicht alles hier erzählen, was Sie da erlebt haben.
Also das mit der Kritikerdistanz ist schon seit ziemlich langer Zeit vorbei. Also ich kenne das Projekt und die Gruppe jetzt seit 15 Jahren und ich bemerke schon noch, wenn sich innerhalb der Konstruktion zum Beispiel mal eine Leerstelle befindet, also wenn eine Sache nicht wirklich vorangeht. An diesem Abend gibt es beim Psychiater eine Therapiestunde, wo man Flöte spielen soll, da wird der Abend wirklich auch ein bisschen albern und kommt nicht wirklich in die Puschen und voran. Aber die zentralen Punkte sind immer da. Die zentralen Punkte, dass ich mich selber darauf einlassen muss, was ich Menschen sage, die ich nicht kenne. Also was ich eingestehe, sozusagen der Beichtcharakter dieser Arbeiten ist generell immer und sehr hoch. Und tatsächlich ist das der Moment, wo das nicht mehr so wichtig ist, ob ich Ihnen jetzt heute darüber erzähle, ob ich also den professionellen Blick zu bewahren versuche oder ob ich mich tatsächlich einlasse auf den Weg, den die Performance mit mir vorsieht.
Also Sie sehen, Sie gehen da ehrlich und offen rein, Sie spielen da keine Rolle.
Ich gebe mir wirklich redlich Mühe. Also manchmal muss man Rollen spielen, weil die Konstellation, das Surrounding es vorgibt. Aber tatsächlich habe ich mir irgendwann mal angewöhnt, wenn ich was gefragt werde, tatsächlich die Wahrheit zu sagen. Und nicht irgendwas zu erfinden, was mich eventuell weniger angreifbar macht. Das ist ein Lernprozess oder ein Lehrprozess, in denen mir Signer und Arthur Köstler, glaube ich, in den vergangenen Jahren, fast Jahrzehnten, beigebracht haben. Das genieße ich. Es tut manchmal weh, weil man an die Punkte kommt, ja, die natürlich nicht unbedingt gern erzählt werden wollen. Aber wenn es einem ohnehin nicht so gut geht, dann ist man da wirklich gut aufgehoben und kann von dem erzählen, was einem auf der Seele liegt. Und es, was in diesem Falle, das ist sozusagen der Schrecken der Veranstaltung, das letzte Jahr zum Tode führt. Übrigens gibt es wie oft zum Schluss ein Ritual, wo eine Sängerin den schönen Satz sagt, ich bin nicht erlöst, ich bin nicht verschwunden. Also sozusagen behauptet, auch wenn wir jetzt alle tot sind, die wir da im Raum sitzen oder liegen, wir sind nicht am Ende. Wir müssen darauf uns einlassen, dass unser Leben, unser Dasein, unser Empfinden von Welt irgendwie weitergeht. Und insofern ist dieser Abend erstaunlich, wie soll man sagen, erstaunlich zukunftsstiftend zum Schluss. Und das ist etwas, was bei Signer, die gerne so eher so eine finstere Weltsicht haben, ist das was sehr Erfreuliches und sehr Angenehmes und entlässt einen, ja eben nicht erlöst und auch nicht getröstet, aber doch extrem herausgefordert.
Ich würde noch ganz kurz zum Schluss wissen, wie das mit der Logistik und dem Timing ist. Also wenn da 60 Leute durch verschiedene Räume dieses ehemaligen Funkhauses geführt werden, hängen da überall für die Regie Überwachungskameras?
Das wäre eine Option, ist nicht so. Tatsächlich gibt es immer so ein Servicepersonal, was uns sozusagen an die Hand nimmt, uns die Wege weist. Wir sind maximal zu fünft unterwegs in diesen Gruppen, manchmal aber auch ganz alleine. Das ist extrem kompliziert. Sie haben einen Mitarbeiter, der heißt Vinzenz, mein Gott, wie heißt er denn? Der heißt Lorenz Vetter. Das ist auch der Bühnenbauer, der die Räume alle einrichtet. Der ist, sagt Arthur Köstler, ein Logistikgenie. Und der entwirft exakt das, einen Plan, wo wir fast überall hinkommen und uns in jedem Moment an dem Abend, in diesen 6 Stunden tatsächlich persönlich getroffen, betroffen und herausgefordert fühlen müssen.
Michael Lages über die neue Performance-Installation des Kollektivs Signer, das letzte Jahr noch vielfach zu erleben bei den Wiener Festwochen. Herr Lages, trotz mancher Beunruhigung an diesem Abend wünsche ich Ihnen eine ruhige Nacht. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Das Filmfestival in Cannes gilt als das wichtigste der Welt. Und wenn man sich das diesjährige Programm anschaut, dann hat Cannes tatsächlich wieder die großen Namen des Autorenfilms versammelt. Und natürlich auch viele Stars, die sich abends auf dem roten Teppich präsentieren. Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Tom Cruise, Kristen Stewart und Jennifer Lawrence. Die wurden alle schon gesichtet. Eine besondere Ehre dieser 78. Festivalausgabe gebührt dem neuen Film des US-amerikanischen Regisseurs Richard Linklater. Der heißt Nouvelle Vague, hatte heute Abend seine Gala-Premiere und es ist eine Hommage an den Regisseur Jean-Luc Godard. Genauer, es geht um die Dreharbeiten zu seinem Regiedebüt Außer Atem aus dem Jahr 1960. Anke Lewicke gehört zu unserem Filmteam an der Croisette. Bevor wir ins Detail gehen, hat sich Cannes mit diesem Film ein besonderes Geschenk gemacht?
Ja, finde ich auf alle Fälle. Ich meine, die Nouvelle Vague gehört natürlich zu Cannes. Allerdings habe ich es auch eben nochmal nachgelesen. Außer Atem feierte ja eigentlich seine Weltpremiere auf der Berlinale. Und Godard wurde da auch als bester Regisseur mit einem Silbernen Bären ausgezeichnet. Aber Cannes schafft es eben doch, alle großen Namen immer einzugemeinden. Und das hat sicher auch damit zu tun, dass Frankreich so eine große Kinonation ist. Gerade im letzten Jahr gab es ja sensationelle Besucherzahlen über 181 Millionen. Und das heißt dann aber auch zum Beispiel für die Filme, die hier in Cannes laufen, dass sie auf alle Fälle einen französischen Filmverleih haben. Das ist auf anderen Festivals nicht so. Und dann muss man einfach auch sagen, wie Cannes das Kino feiert. Das ist auch immer herzallerliebst. Also der Metzger stellt in seinem Wurstsortiment dann ein vergilbtes Foto von Catherine Deneuve aus. Wenn ich auf die Toilette ins Marktbistro gehe, dann hängt da ein lebensgroßes Plakat von Alain Delon. Ja, und wenn man in Cannes, also eben eingeladen ist, die Einladung ist schon so groß und wichtig, dass wenn ein Regisseur, eine Regisseurin den Saal betritt, gibt es schon Standing Ovation. Also das Kino wird gefeiert.
Toll. Nouvelle Vague, dieser Film von dem US-Amerikaner Richard Linklater, ist auf Französisch gedreht. Ist das überraschend?
Nein, das ist nicht überraschend und ich finde es, glaube ich, ganz schön, dass Richard Linklater, also jemand von außen, diesen Film gemacht hat, weil wir wissen ja alle, die Nouvelle Vague, diese große Filmbewegung, die Regisseure haben sich dann hinterher auch gestritten, auseinandergelebt, aber darum geht es eben Richard Linklater nicht, es ist mehr so eine Es-war-einmal-Erzählung, es geht um die Aufbruchsstimmung in jenen Jahren, die Idee, das Kino neu zu erfinden und er zeigt so einen unbekümmerten Jean-Luc Godard. Also der Film geht damit los, dass Chabrol und Truffaut schon ihre ersten Filme gemacht haben und jetzt will er auch mal. Und wenn wir uns an Außer Atem erinnern, dann ist das ja auch so ein bisschen so, dass Jean-Paul Belmondo und Jean Seberg das Kino nachspielen. Also Belmondo zitiert immer die Gesten von Humphrey Bogart. Das ist so ein bisschen auch eine Hommage an den Film Noir, aber eben ein bisschen auch auf der Straße gefunden. Und es gibt ja diese schöne Anekdote, wie Godard seinen Kameramann über die Champs-Élysées schiebt und sie das Filmpaar einfangen, aber gleichzeitig eben auch dokumentarische Straßenszenen. Und so ist dieser ganze Film gehalten. Also es gibt ja auch die legendäre Fahrt im Cabrio und normalerweise würde man ja immer Belmondos Gesicht sehen, dann Siebergs Gesicht. Aber Godard hat ja die Münze geworfen und die fiel auf Jean Seberg. Deshalb sieht man in Jump Cuts nur noch ihr Gesicht. Also man kriegt die ganze Geschichte hinter dem Film nochmal erzählt und Godard ist so ein großes Spielkind, die Leinwand sein Tummelplatz und er hält sich einfach an keine Regeln, mischt die Karten nochmal neu auf.
Klingt aber auch ein bisschen nostalgisch, vielleicht sogar sentimental.
Ja, das kann man auf alle Fälle sagen, aber damit spielt der Film auch sehr schön. Also er ist eben auch schwarz-weiß fotografiert, wie Außer Atem. Und wenn, ja, es gibt auch so viele Szenen, so die einfach sich ausmalen, wie Godard so war. Wenn er keine Eingebung hatte, hat er die Dreharbeiten einfach mal abgebrochen. Und es geht eben darum, nochmal zu zeigen, dass man Kino auch ohne technischen Ballast machen kann. Darum ging es ja auch der Nouvelle Vague. Also Kamera vom Stativ nehmen, auf die Straße gehen, improvisieren, experimentieren. Also es ist nochmal so eine Feier. Geht einfach auf die Straße, macht Kino, macht Filme wie aus der Hüfte geschossen.
Reden wir über das deutsche Kino, das ja sehr stark ist in diesem Jahr in Cannes, über Fatih Akins Film Am Ruhm und den deutschen Wettbewerbsfilm In die Sonne schauen von Maria Schilinski haben wir ja schon in unseren Sendungen berichtet. Beide Filme wurden gefeiert in Cannes. Heute nun die dritte deutsche Produktion. Christian Petzold zeigte seinen neuen Film Miroir numéro 3, auch ein französischer Titel, in der Sektion Quinzaine des Réalisateurs. Und klar, Petzold weiß um die Bedeutung von Godards Spielfilmdebüt Außer Atem.
Ich bin mehr als eine Generation später. Aber man lebt im Grunde genommen von den Aufregungen, die andere Generationen vor einem hatten und kann die nachempfinden. Außer Atem, den hatte ich damals im Filmclub unterm Hallenbad gesehen, das weiß ich noch. Da war ich 17 oder so oder 16 und in einer 16mm-Kopie. Und ich wusste, dass das ein legendärer Film ist. Ich wusste, dass der irgendwas auf den Kopf gestellt hat. Aber das war ja schon Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Und in der Zeit gab es schon diese Schnitttechniken, diese kurzen, diese Blicke in die Kamera. Das war ja schon da. Trotzdem spürte man, als man den Film sah, was da los war.
Christian Petzold. Miroir numéro 3, also sein neuer Film mit französischem Titel. Verweist das darauf, dass Petzold eine besondere Nähe zum französischen Kino hat?
Ja, das würde ich auf alle Fälle sagen. Also seine letzten Filme waren ja auch schon französische Koproduktionen. Er hat hier einen Namen, er hat hier seine Zuschauer. Und ich finde, es gibt ja so die Erzählhaltung in Frankreich, die eher antipsychologisch ist. Und so geht ja Christian Petzold auch vor. Also er folgt ja eher seinen Figuren, begleitet sie, beobachtet sie. Und das hat er vielleicht vom französischen Kino.
Wem folgt er denn in seinem neuen Film und wohin?
Also die Klavierstudentin Laura, gespielt von Paula Bär, überlebt einen schweren Autounfall in Brandenburg und ja, sie ist traumatisiert, aus ihrem Leben geworfen. Da gibt es dann auf einmal dieses schöne, einsame Haus am Wegesrand. Dort möchte sie bleiben und die Bewohnerin Betty willigt auch darauf ein. Und Christian Petzold spielt ja immer wieder mit Märchenmotiven. Und das Haus hat etwas Verwunschenes und Betty hat vielleicht auch etwas von einer guten Fee. Sie wird von Barbara Auer übrigens gespielt. Und Betty will nichts von Laura wissen. Die junge Frau kann einfach sein. Sie bekommt Kleidung, Essen und Mark Twain vorgelesen. Aber es scheint trotzdem auch ein dunkles Geheimnis in diesem Haus zu schlummern. Und der Titel ist ja Miroir, Spiegel. Und vielleicht spiegelt sich ja die Tragik, die Laura erlebt hat, auch in Bettys Geschichte wieder. Was hat Betty vielleicht erlebt? Auch einen Schmerz. Also man spürt die ganze Zeit, dass hinter diesem schönen spätsommerlichen Licht so auch ein tiefer Schmerz lauert, der irgendwann ans Tageslicht kommen muss, damit alle Beteiligten wieder in ihr Leben zurückkehren können. Und diesen Prozess, davon erzählt wirklich Christian Petzold mit schöner und überraschender Beiläufigkeit, auch Leichtigkeit. Und er spendet seinen Figuren Trost, aber auch uns Zuschauern, die diesen Film sehen.
Das klingt ja alles in allem nach einem höchst zufriedenstellenden Wettbewerbstag in Cannes.
Ja, das kann ich sagen. Nach dem Kino ist vor dem Kino. Und weil es heute so ein ereignisreicher Tag war, freue ich mich jetzt schon auf den Kinosonntag in Cannes.
Und ich freue mich auf den Kinostart von Christian Petzold. 2. Oktober habe ich gesehen, steht im Netz, dann kommt er regulär in die deutschen Kinos. Anke Lewicke von den Internationalen Filmfestspielen in Cannes für heute. Vielen Dank und viel Spaß noch.
À la prochaine.
Und ich empfehle den aktuellen Podcast unseres Filmmagazins Vollbild. Darin gibt's ausführliche Gespräche mit Christian Petzold und der schon sehr gefeierten Mascha Schilinski. Und es geht natürlich darum, wie es ist, wenn plötzlich alle wieder über das deutsche Kino sprechen. Um das Vergehen von Zeit und wohl auch Liebe ging es heute Abend im Opernhaus Hannover. Richard Strauss' Rosenkavalier, inszeniert von Christian Stückel, dem künstlerischen Leiter der Passionsspiele in Oberammergau. Alles schöner Schein, voller Walzermusik, Kitsch und Zuckerguss mit einem Schuss bissiger Ironie und doch voller Wahrheit. So heißt es in der Ankündigung dieser Musik. Christian Stückel, er hat ja immer wieder mal auch Opern inszeniert, hier also eine turbulente Walzerszene aus Richard Strauss' Rosenkavalier, heute Abend in Hannover dirigiert von dem Ende 30-jährigen Generalmusikdirektor Stefan Zilias. Uwe Friedrich war für Fazit dabei. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Neben den Passionsspielen, die alle 10 Jahre in Oberammergau stattfinden, also jetzt mal wieder Oper, hat Christian Stücke ja schon gemacht, habe ich gesagt, meist aber ernste Stoffe. Kann er auch Komödie?
Ja, kann er, auch wenn er vorher gesagt hat, er hätte die Komödie im Stück gar nicht erkannt. Und da zeigt sich mal wieder, man darf Regisseuren nicht alles glauben, was sie vorher sagen. Denn das ist zum Teil ungeheuer witzig, was er macht. An Situationskomik, zum Teil ins Farsenhafte übergehend, aber glücklicherweise nur sehr selten. In der Oper ist ja schon eine Komödie, wenn alle überleben. Und hier kriegen sich die wichtigen Paare auch. Er legt nicht so großen Wert auf die Schärfung oder auf die Hinterfragung dieser Konflikte und mitunter ja auch sexuellen Missbrauch oder Gewalttätigkeit beinhalten. Das hat Frank Hilbrich vor ein paar Jahren in Bremen mal gemacht. Hier ist es ungeheuer melancholisch und eben auch witzig.
Und wie sieht das aus? Also ist das so Wiener Pseudo-Rokoko oder eine moderne Setzung?
Stefan Hagenayer verlegt das Ganze in ein Nobelhotel der Gegenwart. Es werden mitunter Handyfotos gemacht. Also da sieht man, es ist wirklich unsere Zeit. Könnten auch die 20er Jahre sein. Das ist ja dann gar nicht so wichtig, denn vor allen Dingen bleibt der soziale Ort intakt. Also wir haben den Emporkömmling Faninal, der skrupellos seine Tochter Sophie verheiraten will an eben diesen übergriffigen Lerchenau. Erst sehen wir das Schlafzimmer der Marschallin, dann sind wir im Poolraum und Sophie kommt im Badeanzug, wird damit natürlich ganz schnell zum Opfer des Grabschers Ochs und zum Schluss wird's dann auch wirklich sehr grotesk in der Beisel-Szene. Er hat in der Tat in allen Sängerinnen und Sängern auch sehr gute Schauspieler, die das genau darstellen in einer Blickdramaturgie, auch im Raum, nicht nur Komik herstellen können, sondern auch Tragik.
Bei den Figuren muss er sich ja entscheiden, wen er jetzt sympathisch oder unsympathisch erscheinen lassen möchte. Mit wem fühlt Christian Stückel?
Er überraschenderweise dann doch auch zumindest mit dem Ochs. Der ist so ein bisschen eine Falstaff-Figur in dieser Inszenierung. Also ganz ohne diesen Grabscher wäre es dann vielleicht auch ein bisschen langweilig, auch wenn sich alle über ihn ärgern. Und die Titelfigur, das ist der Graf Octavian. Anne-Marie Stanley ist die Mezzosopranistin. Sie hat eine volle, runde Stimme, kann, was so ein Fallstrick dieses Stücks ja ist, dass eine Frau einen Mann spielt, der dann wiederum eine Frau spielt. Und das macht sie ganz brillant. Erinnert mich zwischendurch immer mal wieder an Charlie Chaplin. Und zwar an den Charlie Chaplin von Goldrausch oder The Kid, der ja auch so eine Melancholie in die Komik mit ungeheuer großartigem Timing verbinden kann. Das macht sie hinreißend.
Das sollte zum Abschied der scheidenden Intendantin Laura Bermann ja auch wirklich nochmal ein richtig großes Ding werden. Der Rosenkavalier gilt als Herausforderung für jeden Dirigenten. Wie hatte Stefan Zielias das Werk jetzt und alle Beteiligten im Griff? Sie klingen ja insgesamt ziemlich begeistert.
Ja, auch Stefan Zielias macht das sehr gut. Für meinen Geschmack hätte es noch ein bisschen mehr Schmäh haben können, ein bisschen mehr Portamento, aber das Niedersächsische Staatsorchester spielt hervorragend für ihn und er ist immer bei den Sängern, die also von ihm verlässlich die Einsätze kriegen, das ist auch offenbar mit ihm sehr gut gearbeitet. Es gibt ganz viele Probleme in dem Stück, aber ein weiteres ist dieser Wiener Dialekt, auch das wird geschickt umgangen. Indem dann Octavian, sie ist eine amerikanische Sängerin, wenn sie wienern soll, dann hat sie auf einmal einen amerikanischen Akzent, was charmant und witzig ist. Also die haben auch offenbar wirklich gut alle zusammengearbeitet. Und das war jetzt nochmal eine richtige Großleistung eben zum Abschied von der Intendantin Laura Bermann.
Uwe Friedrich über die heutige Premiere des Rosenkavalier in der Staatsoper Hannover, inszeniert von Christian Stückel. Danke dafür. Wir ziehen heute Abend mal die Kulturpresseschau vor, um danach noch über den ESC, den European Song Contest, zu sprechen. Arno Otzesek hier schon mit dem Wochenrückblick.
Reden Sie auch so gern über das Wetter? Gut, denn jetzt, wo alles so schlimm ist, müssen wir erkennen, es ist das beste Thema der Welt. behauptete Johanna Adorjan in der Süddeutschen Zeitung und erklärte auch, wie ein Gespräch über das Wetter angemessenerweise verläuft. Alles, was man zum Wetter zu sagen hat, muss locker und amateurhaft sein. Generell fasse man sich kurz und man sei ehrlich. Heute Morgen war es mir zu neblig, ist beispielsweise, falls zutreffend, ein gelungener Einstieg. Daraufhin kann das Gegenüber einstimmen mit: Aber dann hat es aufgeklärt. Darauf wieder Person 1: Stimmt. Und jetzt ist es fast zu warm. Person 2: Ja, jetzt ist es fast schwül. Am Ende meinte die SZ-Autorin Adorjan, dass man selbst beim bloßen Lesen eines solchen Plauschs über das Wetter innerlich entspannt. Der Atem geht tiefer, der Puls verlangsamt sich, das böse Rauschen der Welt verstummt. Indessen war in den Feuilletons das böse Rauschen der Welt wie immer unüberhörbar. Unter dem Titel »Vom Patriarchat zerfressen« gedachte Amina Aziz in der Tageszeitung der Verstorbenen Nadia Abdel-Farag und machte die Presse für den Niedergang Nadels genauso verantwortlich wie deren Ex Dieter Bohlen. Ob es sein Penisbruch ist, über den selbst der Spiegel berichtet, den er beim Sex mit ihr hatte, oder seine Affäre mit Verona Feldbusch heute Pot, alles wurde auf Kosten von Abdel-Farag ausgeschlachtet. Jeden Happen, den man von ihr bekommen kann, ist für die Presse ein gefundenes Fressen. Berichte über häusliche Gewalt, die sie durch Bohlen erfahren habe, tauchen erst in den vergangenen Jahren auf. Bohlen soll sie an den Haaren eine Treppe heruntergezogen und im Keller eingesperrt haben. Aziz beschloss ihre Würdigung von Nadia Abdel-Farag mit den Worten: Sie bleibt als Figur in Erinnerung, die viel mehr war als nur Nadel, aber nie die Chance bekam, das auch zu zeigen. Seine Chance bekommen hat Wolfram Weimer. Der Publizist wurde neuer Kulturstaatsminister und zog sofort beißende Kritik auf sich. Ich hätte Debatten erwartet, aber nicht, dass es so einseitig wird. Ich bin keiner, der Kulturkampf macht, ich will für die Kultur kämpfen, wurde Weimer nun in der Wochenzeitung Die Zeit zitiert, und zwar von Martin Machowetz, der die ersten Schritte des Kulturstaatsministers beobachtet hat, etwa beim Deutschen Filmpreis, wo sich folgende Szene zutrug. Okay, jetzt die große Frage, Herr Weimer. Wie stehen Sie zur AfD? Kein Zucken, nur Lächeln. Aus Sicht der AfD bin ich genauso ein Systemling wie zum Beispiel Claudia Roth. Claudia Roth ist mir in puncto demokratischer Integrität näher, als die AfD es je sein kann. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist der heilige Kern dessen, worauf diese Republik moralisch gebaut ist. Das teilt eine Claudia Roth mit mir, aber ein AfDler nicht. Wolfram Weimer in dem Zeitartikel »Der Unehrengast« über seine unvermutete Nähe zu Claudia Roth. Über die Nähe ukrainischer Soldaten zum deutschen Nationalsozialismus und wie diese Nähe Putins propagandistischer Entnazifizierungsparole in die Hände spielt, berichtete Marta Havrischko in der Wochenzeitung Der Freitag. Laut Havrischko greift in einigen Kampftruppen eine Haltung um sich, die sich kaum anders bezeichnen lässt, denn als Nazirevisionismus. Dazu gehört nicht nur die Darstellung des Nationalsozialismus als kleineres Übel im Vergleich zum Kommunismus, sondern auch die offene Bewunderung für Nazi-Deutschland und seine Streitkräfte. So verwendet die Vetmedi-Sturmtruppe auf ihren offiziellen Abzeichen SS-Runen und das Motto »Meine Ehre heißt Treue«. Die dritte Sturmbrigade hat ein Logo entworfen, das gut erkennbar das Zeichen der berüchtigten SS-Sturmbrigade Dirlewanger zitiert, deren Brutalität sogar Heinrich Himmler erschreckt haben soll. Martha Havrischkos bitteres Resümee? Nicht etwa, wer mit SS-Runen und Nazi-Adlern spielt, steht in der Ukraine heute im Gegenwind, sondern wer das im Ansatz problematisiert. Deutlich unproblematischer, als es in Jahrzehnten üblich war, finden die meisten Deutschen die Aufrüstung der Bundeswehr. Doch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mahnte der Historiker und Oberst der Reserve Burkhard Meissner, mit jungen Männern allein sind wir verloren, und forderte eine Wehrpflicht, die alle Lebensalter und Gesellschaftssphären erfassen soll. Institutionen und Strukturen einer solchen Dienstpflicht zu entwickeln, die der Vielfalt und Komplexität des Lebens entsprechend das verteidigt werden soll, darauf sollte sich die Debatte über Wehrpflicht richten. Regierung und Bürger dürften bald erkennen, dass Freiheit nur verteidigt wird, wenn die Bürger dies als Pflicht selbst in ihre Hand nehmen. Mit Opfernationalismus hat das nichts zu tun, sondern mit Einsicht in die Situation. Nur wer verteidigungsfähig ist und sich verpflichtet, für die Freiheit Opfer zu bringen, kann verhindern, dass sein Leben und seine Freiheit tatsächlich zu Opfern werden. Burkhard Meissner in der FAZ. In der Frankfurter Rundschau belobigte die Philosophin Susan Nyman in einem Interview unter der Überschrift »Gaza ist das neue Vietnam« die Partei Die Linke dafür, dass sie das offizielle Verständnis von Antisemitismus hinterfragt und legte den Finger in eine bekannte Wunde. Man muss sich nur ansehen, wie der Bundestag den BDS-Beschluss gefasst hat, auf Antrag der AfD. Das wird heute gern vergessen. Es war eine taktisch brillante Entscheidung der AfD. Eine Partei mit faschistischen Wurzeln schwört öffentlich Solidarität mit dem Staat Israel, um sich von jedem Nazi-Verdacht reinzuwaschen. Man unterschätzt, wie wirkmächtig diese Strategie geworden ist. Faschismus wird so auf Antisemitismus reduziert und Antisemitismus auf die Kritik an einer israelischen Regierung. Es ist ein moralisches Trugbild. Susan Nyman in der FR. Entfernt, passend dazu, titelt der Spiegel, die Psyche ist das Ziel moderner Eroberungspolitik. Im Gespräch mit der Kulturwissenschaftlerin Christina von Braun und dem Psychiater Thilo Held geht es um den Kampf ums Unbewusste und wie Autokraten ihn führen. Die KI kann da übrigens nicht mitmischen, wie es scheint. Von Braun versichert, die KI hat kein Unbewusstes. Und Held bestätigt, genau, und das bedeutet, eine KI kann nicht mit dem Unbewussten des Users kommunizieren. Mit der KI ist eine Beziehung nicht möglich. Darum unser Ratschlag für den Sonntag. Machen Sie was mit Menschen.
Arno Orzesek mit der Kulturpresseschau, dem Wochenrückblick. Beim Eurovision Song Contest in Basel. Der ist in vollem Gange, live übertragen im Fernsehen und diese Megashow läuft ohne Ton, auch hier bei mir im Studio, aber bis eben mit Ton bei unserem Kollegen Jan Boré. Er ist schon seit einer Woche für uns vor Ort in Basel. Hallo, guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Wie war denn die Show heute Abend? Gab es besondere Momente?
Ja, die Show macht bisher schon Spaß. Also die besonderen Momente sind, glaube ich, vor allem die Moderation von Hazel Brugger und Michelle Hunziker. Hazel Brugger, die kennt man ja bei uns in Deutschland eigentlich ganz gut als Comedian, die ist bekannt. Und die Show ist kurzweilig. Die Songs machen natürlich auch Spaß. Gerade fragen sich aber auch alle Fans, wird Celine Dion auftreten oder nicht? Das ist so ein bisschen das Thema gerade auch, worauf man gerade hier so blickt.
Ja, sie schwirrt jedenfalls rum. Pyrotechnik trifft auf Nonsens, italienisch, Bombast auf Trash. Es gibt auch die Sauna-Szene in dem schwedischen Song. Was fällt denn bei der Auswahl der Lieder dieses Jahrgangs auf?
Dass ganz, ganz viele Lieder oder Länder ihre Lieder auf Landessprache singen. Also nicht auf Englisch, wenn man jetzt auch auf die Lieder vom Halbfinale blickt, also nicht nur auf die Songs, die heute Abend gespielt worden sind, dann sind es 20 verschiedene Sprachen dieses Jahr beim ESC. Das sind so viele wie seit über 25 Jahren nicht mehr. Und das ist natürlich etwas, was Fans und Zuschauer gefällt, was sie mögen. Es gibt so einen Einblick in verschiedene Länder. Sie singen auf Finnisch, auf Albanisch, auf Polnisch wurde heute Abend gesungen und zum ersten Mal seit 2007 auch wieder auf Deutsch.
Mhm. Und wie ist die musikalische Qualität?
Ja, Ansichtssache. Ich fand es letztes Jahr ein bisschen stärker. Ich finde, man kopiert oft gerne das, was im letzten Jahr gut funktioniert hat. Ich denke da zum Beispiel an den Gewinnersong aus der Schweiz, Nemo the Code. Das war so ein Song mit Operneinflüssen. Und siehe da, dieses Jahr versucht es Österreich mit so Opernelementen. Ich finde das manchmal ein bisschen vorhersehbar. Ansonsten ist es aber auch schon divers. Also wir haben Popschlager, wir haben Balladen, wir haben Techno und auch einiges Experimentelles.
Wir wollen natürlich auch auf das große Ganze gucken, dieses ESC. Was waren denn in diesem Jahr die großen medialen Themen neben der Musik?
Ja, da gab es zum einen auf jeden Fall die politische Diskussion eben rund um die Teilnahme Israels. Da gab es eine Petition von ehemaligen Teilnehmern. Unter anderem hat sich auch Nemo-Sieger von letzten Jahr zu geäußert. Es gab Demos gegen die Teilnahme Israels in der Stadt bei der Eröffnungszeremonie. Und am Mittwoch, heute, gab es auch eine Demonstration. Klar, Israel ist ein Thema. Und es gibt auch Reisewarnungen für Menschen aus Israel. Deswegen sieht man eigentlich auch weniger Israel-Flaggen im Stadtbild.
Weniger Israel-Flaggen. Die Flaggen, um die gab es ja auch eine kontroverse Debatte.
Genau, das ist so das zweite große Thema hier in den letzten Tagen, weil die Organisatoren vom ESC gesagt haben, Sänger und Sängerinnen dürfen nur noch die Nationalflagge ihres Landes zeigen. Also keine Pride-Flaggen, keine Non-Binary- oder Europa-Flaggen, also auch Regenbogenflaggen nicht. Das finden viele nicht so gut, weil der ESC ja eigentlich für diese Offenheit steht. Ich finde diese Berichterstattung über die Flaggenthematik ein bisschen hochgesteckt, weil das Publikum darf alle Flaggen mitnehmen, also alle, die nach Schweizer Gesetzen zulässig sind. Das war letztes Jahr zum Beispiel nicht so. Dazu gehören dann auch palästinensische Fahnen. Im Halbfinale hat man da ein paar gesehen. Jetzt gerade im Finale habe ich ehrlich gesagt noch keine gesehen. In der Stadt selbst war dann aber vor allem Musikthema. Das fällt in der Berichterstattung dann manchmal ein bisschen runter. Natürlich schwingt die Politik mit, das kann man nicht kleinreden. Aber bei den Fans steht dann trotzdem die Musik im Vordergrund.
Inzwischen sind ja alle Länder mit ihren Songs aufgetreten. Man wartet gespannt auf die Punktevergabe. Welches Land könnte denn gewinnen?
Ja, das ist schwer dieses Jahr. Das könnte zum einen der Song sein, den wir eben gehört haben. Kai, die schwedische Comedy-Gruppe mit dem Song Barabada Bastu, also einfach nur in die Sauna. Das könnte aber auch schon der eben angesprochene Pop-Opern-Song aus Österreich sein. Die beiden Songs sind so die Songs, die bei den Buchmachern ganz weit oben gesehen werden. Vielleicht erleben wir aber auch eine Überraschung. Es bleibt spannend.
Und was ist jetzt mit Deutschland? Könnten Arbor und Tünner, die ja eigentlich aus Österreich stammen, mit ihrem Song Baller auch gut abschneiden?
Ich würde es mir wünschen. Ich bin großer Fan von dem Beitrag. Gut abschneiden, das kann sein. Gewinn glaube ich nicht. Also ich finde, Tinner hat live ganz gut gesungen. Das ist ganz gut rübergekommen. Am Ende geben die Jurys eben 50% der Punkte dazu. Und die Jurys, die haben in der Vergangenheit immer eher Punkte für die Stimme gegeben, also für einen Song, der mit der Stimme punktet, egal wie es ausgeht. Ich finde, man kann schon stolz sein auf den deutschen Song und sobald es eigentlich unter die besten 10 Plätze kommt, ist das ein Erfolg, aber es ist sehr, sehr schwer vorhersehbar.
Und wie war die Woche jetzt in Basel? Wie war die Stimmung in der Stadt?
Die war gut, die war ausgelassen. Das hat Spaß gemacht, durch die Stadt zu gehen. Man hat gesehen, ganz, ganz viel ist passiert. Es gab ganz viele ESC-Partys. Es gab eine ESC-Karaoke-Tram, mit der man fahren konnte. Es gab auf dem Rhein so Schiffe, auch mit DJ und ESC-Musik natürlich. Es gab in der Stadt verteilt auch so kleine Bütchen und kleine Plätze, wo Straßenmusik gemacht werden konnte. Also das hat schon Spaß gemacht. Das war insgesamt schon eine gute und gelöste Atmosphäre.
Und wenn wir jetzt nochmal auf die Show zurückgehen, wo wurde denn am meisten gejubelt? Naja, das ist ja eigentlich, wird ja jeder Song bejubelt, aber welche Show war einfach auch richtig klasse?
Das war zum einen natürlich Kai. Ich gucke hier auch immer mal wieder hoch zum Fernsehen, um hier auch nicht zu verpassen. Das war Kai, also der schwedische Beitrag mit Barabada Bastu, der ist ja auch schon davor der Favorit gewesen. Es war aber auch Estland mit dem Sänger Tommy Cash. Da ging es um den Song Espresso Macchiato. Don't be depresso, drink espresso, also auch eine ganz spaßige Botschaft. Der kam bei den Fans auch super an, da gab es super viel Applaus. Der hat auch viel Spaß gemacht. Mal schauen, wo der dann am Ende landet.
Und was war so Ihr persönliches Highlight?
Mein persönliches Highlight war zum einen schon auch der deutsche Song. Mir hat es echt Spaß gemacht, dass man mal wieder Deutsch gehört hat beim ESC. Mal wieder ballern konnte, genau. Und man hat auch in der Stadt gemerkt, jetzt in Basel, der kam auch gut an. Der wurde oft gespielt auf den Partys. Dazu konnte man wirklich gut tanzen und mitsingen. Das hat total viel Spaß gemacht. Und auch der griechische Beitrag, den fand ich total toll. Der war toll inszeniert, der klang toll und der hat mich emotional schon auch gut mitgenommen.
Das freut mich, denn mein Herz schlägt auch für den griechischen Beitrag. Ich bin Britta Bürger. Vielen, vielen Dank an Jan.
Sehr gerne.